Heute bei «Apropos» die drohende Energiekrise.
Mangellage, Engpässe, Verknappung. Das Vokabular der Energiekrise setzt alle, die mit Energieversorgung zu tun haben, zurzeit unter Strom.
Es geht leider schon gegen den Herbst und die Schweiz kommt vor allem ein Thema. Die möglichen Engpässe bei unserer Energieversorgung. Apropos beschäftigen wir uns in einer Doppelfolge mit der aktuellen Schweizer Energiepolitik. Heute in Folge 1 geht es darum, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Kurz gesagt, wer ist schuld, dass wir heute ernsthaft über den Kerzennotvorrat reden? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Heute, zu Teil 1, begrüße ich den Inlandredakteur Stefan Hähne im Studio. Hallo Stefan.
Hallo Philipp.
Stefan, ich würde gerne mit dir etwa 10 Jahre zurückblenden. Grob gesagt, wie hat die Schweizer Energieversorgung 2010 ausgesehen?
Also eigentlich hat sie auf zwei Pfeiler geruht. Der eine war wie heute Wasserkraft gewesen und der andere Kernkraft. Und vielleicht noch das dritte Standbein sind damals eigentlich auch schon die Importe gewesen, die man hat müssen im Winter tätigen musste. Und an dem hat sich ja bis jetzt eigentlich nichts geändert. Und die erneuerbaren Energien haben damals im Unterschied zu heute noch wirklich ganz marginale Rolle gespielt.
Was haben wir damals für Energien importiert?
Ja, das war eigentlich ähnlich gewesen wie heute. Also wir hatten so einen Mix gehabt, wo nicht immer ganz klar ist natürlich, woher der Strom dann letztlich kommt, also aus welchen Quellen. Es hat sicher Atomstrom drin gehabt, es hat auch Kohlenstrom drin gehabt. Und der Mix ist ja eigentlich immer auch wieder kritisiert worden, weil man gesagt hat, dass so eigentlich der angeblich CO2-neutrale oder fast CO2-neutrale Schweizer Strommix indirekt verschmutzt wird. Ja.
Du hast gesagt, Atomstrom war vor 10 Jahren recht wichtig gewesen, und dann ist das passiert.
Eine Tagesschau-Spezial aus aktuellem Anlass. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es soll das siebtschwerste Erdbeben seit Menschengedenken sein, das heute Japan getroffen hat.
Fukushima.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes musste Japan heute Atomalarm ausrufen. Denn in einem der über 50 Atomkraftwerke...
Von einem Tag auf den anderen ist die Schweizer Energiepolitik auf den Kopf gestellt worden, oder?
Das kann man so sagen, ja. Also es hat ja dann die Bemühungen gegeben von der Frau Leuthard, die ja lange Zeit eigentlich die Atomdoris war. Und dann hat sie eigentlich mehr oder weniger über Nacht ihre Position geändert und hat dort können den Atomausstieg einleiten unter einem grossen Jubel. Ich muss mich noch erinnern von den SP und den Grünen, die, glaube ich, im Parlament sogar aufgestanden sind und geklatscht haben, wo da damals der Entscheid gefallen ist. Das war völlige Euphorie gewesen, ganz im Gegensatz zu der heutigen Situation. Ja.
Der Ausstieg aus der Atomenergie war ein wichtiger Bestandteil von der Energiestrategie 2050. Was hat die Energiestrategie sonst noch beinhaltet?
Also eigentlich hat sie einen Weg fortgeschrieben, den man damals auch schon eingeschlagen hat, wenn auch vielleicht nicht so konsequent, wie man es danach versucht hat zumindest. Nämlich man wollte die erneuerbaren Energien ausbauen, dann den Energieverbrauch senken und auch die Energieeffizienz verbessern. Das sind so die drei Elemente, die eben nebst dem Ausstieg zentral sind bei der Energiestrategie. Was man vielleicht noch sagen muss, beim Ausstieg, das wird auch immer wieder ein bisschen falsch gesagt. Es gibt ja kein Ausstiegsdatum in der Schweiz. Also es gibt auch keine begrenzte Laufzeiten für die Schweizer Kernkraftwerke. Kernkraftwerke können so lange laufen, wie sie die Atomaufsicht vom Bund als sicher einstuft. Und es liegt eigentlich an den Betreibern. Zum Beispiel eben wie Mühleberg. Das hat man ja auch aus unternehmerischen Gründen entschieden, dass sich eine Erneuerung vom Werk eigentlich auch aus finanziellen Gründen nicht mehr lohnt.
Angenommen worden ist die Strategie 2017 und eigentlich wäre das doch unsere Garantie gewesen, dass man nicht muss über mögliche Energiemangellager reden.
Es war zumindest ein Versprechen von den Befürwortern der Energiestrategie 2050. Also das war ja so eine Allianz gewesen, wo von der damaligen CVP, heutige Mittepartei, bis zu den Grünen gereicht hat. Das Versprechen war, dass wir eigentlich in Zukunft sichere, saubere und einheimische Energieversorgung haben werden. Es war eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass das ein schwieriger Weg wird und möglicherweise, oder nein, nicht möglicherweise, ganz sicher, glaube ich, hat es entscheidende Kräfte gegeben, die das sehr wahrscheinlich unterschätzt haben, was damit alles verknüpft ist mit dem ganzen Ausstiegsprozess und eben was für Unwägbarkeiten da auch noch auf dem Weg dorthin eigentlich möglich sind und wo wir, wie wir jetzt sehen, auch zum Teil auch eintreffen.
Ist denn der Krieg schuld, dass es nicht vorwärts geht, oder hat die Schweiz den Ausbau von der erneuerbaren Energien tatsächlich verschlafen? Oder ist es beides vielleicht?
Ja, das ist eine gute Frage und man muss sich wie zuerst bewusst sein, über was man redet. Entweder über die aktuelle Lage, eben der drohende Gas- und Stromengpass im nächsten Winter, oder über die mittel- und langfristigen Perspektiven reden, die eben die Energiestrategie 2050 uns gibt. Und die SVP sagt ja, die Energiestrategie 2050 sei gescheitert und verknüpft das eigentlich mit dieser aktuellen Lage. Und meiner Meinung nach ist das unlauter, weil sie eben eigentlich eine Langfriststrategie mit einem Ereignis verknüpft, das so ein bisschen disruptiv ist. Und eine Energiestrategie ist eigentlich wie ein grosser Tanker, oder? Wo sehr träge ist und wo man nicht einfach so Steuer umreißen kann und dann gerade einen neuen Kurs einschlagen. Das heisst, das sind wie so zwei verschiedene Zeitebenen, die im Moment durcheinander gebracht werden. Und das hat natürlich einen politischen Hintergrund. Die SVP will einfach ihre Ziele durchsetzen und das verwirklicht sehen, was sie ja schon immer behauptet hat, nämlich eben, dass die Strategie nicht aufgeht. Ich würde jetzt nicht behaupten, sie geht in jedem Fall auf, aber man kann, glaube ich, nicht sagen, dass sie gescheitert ist. Das ist viel zu früh. Im Gegenteil, wenn man die Richtwerte sieht, die im Gesetz definiert sind, die man muss zum Beispiel beim Ausbau von der Erneuerbaren erreichen, dann ist die Schweiz im Moment eigentlich auf Kurs. Und das zeigt, dass zumindest in dem Bereich man sicher nicht von einem Scheitern reden kann. Das wäre ein bisschen voreilig.
Du sagst jetzt, beim Ausbau von der erneuerbaren Energie ist man eigentlich auf Kurs, wenn man jetzt einfach quasi die Strategie anschaut. Ist man das wirklich, wenn man sich in einem grösseren Rahmen anschaut? Oder kann man nicht eher sagen, so wie es gewisse Expertinnen und Experten auch machen, dass beim Ausbau von der erneuerbaren Energie, dass man dort schon noch mehr vorwärts machen kann als Schweiz?
Ja, also die gesetzlichen Richtwerte sind in dem Sinne mal erreicht worden und insofern ist das ein kleiner Erfolg, aber der ist natürlich vor allem darum zustande, weil halt die Richtwerte, also sprich die Ziele, auch eher bescheiden formuliert worden sind. Es gibt natürlich Experten, aber auch natürlich Linksgrün, die sagen, das hätte man von Anfang an viel ehrgeiziger müssen formulieren, dann wäre auch mehr gegangen in dem Ausbau von der neuen erneuerbaren Energien wie Sonne oder eben Wind. Die Frage ist einfach, geht es dann wirklich auch dann, selbst bei gutem politischen Willen, wirklich so viel schneller vorwärts, wie sich das gewisse Kreise auch erhoffen?
Ist es denn realistisch, dass die Schweiz irgendwann nur noch mit erneuerbaren Energien leben kann?
Das wäre zumindest das Ziel. Im Moment ist es natürlich überhaupt nicht so. Also wie gesagt, es ist eigentlich immer noch Kernkraft und vor allem auch die Wasserkraft, die das Rückgrat von der Stromversorgung in der Schweiz bildet. Und es ist natürlich auch fraglich, inwieweit das je gelingen wird, dass man sich nur mit erneuerbaren Energien versorgen kann. Also Befürworter von der Energiestrategie sagen ja, das sei durchaus möglich, mit einem geschickten Management dann vom Strom über das Jahr, also sprich auch mit Speicherung von zum Beispiel überschüssigem Solarstrom für den Winter und einer ausgebauten Winterstromproduktion mit dem Wind zum Beispiel. Aber eben, da stellen sich natürlich immer ganz viele Fragen, oder? Ist es finanzierbar? Ist es technisch wirklich möglich? Was ist mit der Windkraft, die ja wirklich in der Schweiz einen sehr schweren Stand hat, auch punkto im Ausbau, weil sie ja immer wieder rekurriert wird. Also dort hat es sicher eine Reihe von grossen Fragen und ich selber kann noch keine schlüssige Antwort auf das geben. Ich fände es auch ein bisschen unseriös, weil ich finde, es hat doch ein paar blinde Flecken in dem Ganzen, wo offene Fragen sind, die einfach noch eine Antwort brauchen.
Was im Zusammenhang mit dieser ganzen Fragestellung auch ein bisschen verwirrend ist, ist unser Umgang mit Gaskraftwerken. Einmal will man sie, einmal will man sie ganz sicher nicht, dann will man sie wieder doch. Warum das hin und her und wie sieht es jetzt aktuell aus?
Also ehrlicherweise müssen wir zuerst sagen, wählen hat eigentlich die Gaskraftwerke nie irgendjemand in der Schweiz. Zumindest hat sich, glaube ich, nie jemand so richtig dafür eingesetzt. Und ich glaube, das ist ja der Grund, so ein bisschen das kollektive Verdrängen fast schon von dieser Gaskraft, warum man jetzt eben so hektisch über das muss nachdenken, oder? Dass man irgendwelche Ersatzkraftwerke baut. Aber was man auch muss sagen ist, die Gaskraftwerke sind ja von Anfang an Bestandteil von der Energiestrategie 2050. Und es gibt da so einen Satz oder zwei Sätze, die Frau Leuthard, die sie auf den Punkt gebracht haben, damals im 2011, wo sie das gesagt haben, wie so die Stimmung war. Also ich kann es gerne zitieren. Sie hat gesagt, ohne grosse Gaskraftwerke geht es nicht. Man kann nicht den Verzicht auf Kernenergie fordern und gleichzeitig sagen, dass in der Schweiz kein zusätzliches Treibhausgas ausgestoßen werden darf. Und damit hat sie eigentlich etwas ausgesprochen, wo, glaube ich, wie allen klar war damals, dass es realistischerweise, und sei es nur für den Notfall, irgendwie ein Backup braucht. Einfach irgendwelche Kraftwerke, eben jetzt in dem Fall Gaskraftwerke, die zuverlässig im Notfall könnten Energie liefern, damit man eben gewisse Mangellagen, wenn es dann gäbe, die könnte überbrücken. Und wo dann die Energiestrategie angenommen worden ist vom Volk im 2017, ist ja das dann wie so ein bisschen an den Rand gedrängt worden und am Schluss irgendwie auch vergessen worden. Das hat natürlich auch einiges mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun gehabt, weil ja die Gaskraftwerke eben sind ja eigentlich CO2-Schleudern und es ist politisch wie nicht opportun gewesen, irgendwie das zu fordern, dass man jetzt irgendwie die Gaskraftoption ernsthaft weiterverfolgt. Und das ist umso weniger der Fall gewesen, wo dann Simonetta Sommaruga auf Doris Leuthard gefolgt ist im Energiedepartement. Sie als SP-Bundesrätin hat sich das damals gar nicht können erlauben, auch in dem Umfeld, wo sie kam. Sie ist ja 2019 gekommen. Das ist die ganze Greta-Protestwelle mit in der Schweiz und die Klimawahlen. Und das ist irgendwie, glaube ich, es wäre fast schon ein bisschen wie politischer Selbstschmuck gewesen, wenn man dort irgendwie vor die eigenen Leute angestanden wäre und hätte gesagt, hey, wir brauchen im Fall noch 2-3 Reservekraftwerke für den Notfall. Und ein Lichtaufgang ist offenbar dann, oder die Notwendigkeit ist dann irgendwie erst klar geworden, wo dann im letzten Herbst ist ja so eine Studie rausgekommen, die ja vom Bund in Auftrag gegeben worden ist, wo ja von möglichen Strommangellagen gewarnt hat. Also das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg gewesen. Und die Strommangellagen sind dann so ab 2025 als Möglichkeit prognostiziert worden. Und erst dann ist eigentlich der Bundesrat zum Schluss gekommen, es bräuchte vielleicht etwas, und dann hat die Planung angefangen, oder? Und dass wir heute eigentlich die Diskussion haben, ist dem Versäumnis geschuldet. Und ich glaube, das war einer der grössten politischen Fehler in der ganzen Energiepolitik. Auch so ein bisschen aus Sicht der Befürworter der Energiestrategie, weil sie letztlich Tür aufgetan haben für die Befürworter von der Kernkraft, um wieder können sagen, okay, sehen wir, wir haben keine Sicherheiten und so, wir brauchen ein neues Kernkraftwerk. Und ich glaube, wenn die Gasvariante von Anfang an, zumindest als Notfalllösung, geplant wurde, dass man sie jetzt aus der Schublade ziehen könnte, dann wäre die Diskussion möglicherweise oder hätte sehr wahrscheinlich gar nicht so entstehen können. Und klar, für den nächsten Winter ist ein Gaskraftwerk ohnehin keine gute Option. Das ist klar angesichts von der Ausgangslage. Aber man muss sagen, es würde auch sonst keine Option sein, eben weil man es verschlafen hat.
Ist denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in der Schweiz kleiner geworden in den letzten 10 Jahren, seit man über die Energiestrategie redet?
Also man hat ja schon die neuen erneuerbaren Energien hat man können ausbauen. Also gerade bei der Sonne hat es ja auch jetzt gewisse Erfolge gegeben in der letzten Zeit. Notabene nicht zuletzt mit dem Krieg, der ja jetzt doch auch dazu geführt hat, dass die Solarstromanbieter irgendwie fast schon überrannt werden zum Teil. Aber insgesamt muss man sagen, am Gesamtenergiemix ist natürlich immer noch, also wenn man nicht nur Strom, einfach Gesamtenergiemix, ist natürlich die fossile Energie immer noch sehr dominierend. Aber das zeigt eben auch, wie schwierig und der Weg von der Transformation ist, den man beschreitet und wie lang das geht. Und sicher länger als jetzt zum Beispiel im Zuge von den Klimaprotesten, man versucht hat, auch ein bisschen zu suggerieren, das sei alles kein Problem, wenn man es nur will. Bis 2030 ist die Schweiz irgendwie netto null. Und es ist einfach sehr schwierig. Und es zeigt eben gerade auch jetzt, mit dieser Komplexität von der ganzen energiepolitischen Lage weltweit, was das auch für Auswirkungen hat, also konkrete, aber natürlich auch politische. Was passiert eigentlich in den Köpfen der Leute, oder? Was passiert in den Köpfen jetzt der Politiker? Gibt es jetzt irgendwie wie so eine neue Philosophie? Und falls ja, wie sieht die aus? Also ich glaube, es ist sehr eine interessante Zeit. Und vielleicht kann man dann im Rückblick mal sagen, dass der Ukraine-Krieg auch ein bisschen wie ein Wendepunkt war für die Energiepolitik, wie damals auch Fukushima, zumindest für die Schweiz und für Deutschland zum Beispiel, wo dann der Ausstieg beschlossen haben.
Interessant ist auch, dass der politische Wille der Stimmbevölkerung sich verändert in den letzten 10 Jahren.
Das CO2-Gesetz ist abgelehnt worden, in diversen Kantonen sind kantonale Energiegesetze mit recht weitreichenden Bestimmungen zum Teil chancenlos gewesen. Wenn du sagst, dass der Ukraine-Krieg so ein Wendepunkt könnte sein, hat das auch Auswirkungen auf die Stimmbevölkerung, dass er dort die Stimme wieder drehen könnte?
Das werden wir gleich mal sehen, weil es gibt ja so eine Volksinitiative, die der Energieclub Schweiz lanciert hat, wo eigentlich den Neubau von Kernkraftwerken wieder ermöglichen will. Und es wird sicher ein Testlauf sein für die Frage, welchen Weg man jetzt wirklich einschlagen will. Bis jetzt sieht es ja gemäss Umfragen, die ja immer wieder mal gemacht worden sind zu dieser Atomfrage, so aus, wie wenn es so mehr oder weniger eine stabile Mehrheit gäbe für den Ausstieg. Wobei es ist immer so ein bisschen zwischen 55 und 60%. Also allzu gross scheint die Euphorie dann trotz allem nicht zu sein. Und ist auch ein bisschen vielleicht im Kontrast zu der medialen Berichterstattung. Ich weiss es nicht. Aber ich denke schon, dass sich viele Leute heute sehr wahrscheinlich die Fragen von der Energieversorgung ein bisschen anders stellen, wie noch vor dem ganzen Krieg oder vielleicht auch vor dieser Studie, die ja eben im letzten Herbst rausgekommen ist, wo ja das Problem oder das Risiko von Strommangellagen eigentlich sehr mal richtig ins breite Bewusstsein der Bevölkerung getreten ist, obwohl man ja mal sagen muss, und das ist ja irgendwie schon ein bisschen skurril, oder? Die Stromaufsicht Elkom, die sagt ja eigentlich seit Jahren, wir haben mögliche Probleme beim Winter mit der Stromversorgung. Wir sind auf die Importe angewiesen. Es ist überhaupt nicht sicher, dass das immer funktioniert. Im 15, 16 hat es ja so einen Winter gegeben, wo es tatsächlich mal ein bisschen knapper geworden ist. Und genauso wie es damals möglicherweise ein bisschen zu wenig Resonanz gab, habe ich das Gefühl, heute gibt es vielleicht zum Teil ein bisschen zu viel Resonanz. Also es wird jetzt auch sehr viel mit Ängsten operiert. Und damit möchte ich nicht sagen, es gibt überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Aber ich glaube, man muss doch ein bisschen versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und man könnte es auch als Chance verstehen, so ein bisschen wie in der Corona-Zeit, dass die Bevölkerung vielleicht auch wieder mal ein bisschen zusammensteht und sagt, jetzt reissen wir etwas, jetzt haben wir halt die Situation, jetzt versuchen wir irgendwie da das Beste daraus zu machen.
Stefan, angefangen haben wir mit dem Rückblick, wie die Energieversorgung war vor 10 Jahren. Wie ist sie denn heute? Noch genau gleich?
Der Teil der neuen Erneuerbaren, der ist so ein bisschen gewachsen. Kernkraft ist ein bisschen geschrumpft, weil ja Mühleberg seit 2019 nicht mehr am Netz ist. Und bei der Wasserkraft, ja, dort ist es in etwa gleich. Wobei sich ja dort auch schon wieder mehrere Konfliktfelder auftun, mit den Restwasserbestimmungen. Dann gibt es ja die Kontroverse um den Ausbau von der Wasserkraft mit den geplanten Projekten, die der Runde Tisch unter der Führung von der Frau Sommaruga identifiziert hat. Also das zeigt ein bisschen, auch in dem eigentlich an sich stabilen Pfeiler Wasserkraft ist im Moment sehr viel Bewegung drin. Und da wird sich zeigen, ob man die Produktion heute halten kann oder ob sie sogar wird abnehmen oder ob man sie vielleicht kann sogar ein bisschen ausbauen, wobei viel ist ohnehin nicht mehr möglich.
Es bleibt also ziemlich kompliziert. Kann man eigentlich sagen, wer schuld daran ist?
Man kann es zumindest versuchen und man kann gewisse Verantwortlichkeiten kann man, glaube ich, schon benennen. Also das eine ist, glaube ich, ist sicher für Leuthard, die die ganze Gasoption zu wenig vorantrieben hat, obwohl sie ja eben Bestandteil war von der Energiestrategie. Dann eben sind wir noch etwas um einen Ruga, wo die Option immer noch zu lang vernachlässigt hat und nicht als Backup einfach mal aufgeleistet hat lang. Das ist, finde ich, ein schweres Versäumnis. Dann sicher die bürgerlichen Parteien, die den Ausbau von der Erneuerbaren immer versucht haben zu bremsen, was auch in vielen Fällen erfolgreich war, indem man zum Beispiel die finanziellen Mittel für die Förderung einfach aufs absolute Minimum beschränkt hat. Es sind aber sicher auch Umweltverbände geschuld, die seit Jahr und Tag, also nicht alle und nicht immer, aber in verschiedensten Konstellationen den Ausbau von der Wasserkraft juristisch blockieren oder auch von der Windkraft, wobei dort muss man sagen, dass natürlich vielfach auch direkt betroffene Anwohner das machen. Und eben sind natürlich auch Linksgrün, wo wie auch ein bisschen Frau Sommaruga einfach die Option Gaskraft partout nicht hat wollen, irgendwie aufnehmen als Notfallplan. Es hat ja dann doch irgendwie Stimmen gebraucht wie die von Roger Normann, der gesagt hat, wenn wir dekarbonisieren wollen, brauchen wir zumindest einen kleinen Teil, eben, sechs nur für den Notfall, brauchen wir Gaskraft. Und das hat zwar einen gewissen CO2-Ausstoß. Wir müssen halt irgendwie Klimakompensationen zahlen, etc.
Und dafür kann man den Gebäudebereich und den Verkehr elektrifizieren. Und unterm Strich hat man einfach viel mehr CO2-Einsparung, als man mit den wenigen Stunden allenfalls, wo die Gaskraftwerke laufen, halt mehr an CO2 haben. Und ich glaube, das ist so ein Pragmatismus, wo SP und Grüne lange Zeit gefehlt haben. Und das wird sicher auch spannend sein, zu sehen, wie sich diese Konstellation entwickelt. Mich dünkt, in der SP hat es eher Bereitschaft für den Kompromiss. Und bei den Grünen habe ich das Gefühl, denken sehr viel immer noch in diesen alten Mustern, sage ich mal. Gaskraft ist eigentlich des Teufels und alles nur das nicht und Atomkraft nicht und alles nur erneuerbar. Und ich glaube, so einfach ist es dann tatsächlich nicht.
Danke, Stefan.
Bitte.
Morgen geht es bei «Apropos» nochmal um die Energiepolitik, dann um die konkreten Lösungen. Was kann die Politik machen, dass es im Winter nicht kalt wird in der Schweiz? Und was können wir Konsumentinnen und Konsumenten machen? Über das reden wir morgen bei «Apropos». Schaltet wieder ein. Danke fürs Zuhören heute. Bis bald. Ciao zusammen.